Zum FIF-Podcast heute, wir schreiben März 2024, begrüße ich sehr herzlich Andreas Kaminski. Andreas Kaminski ist Professor für Wissenschafts- und Technikphilosophie an der TU Darmstadt. Sein Interesse gilt der Rolle der Technik in den Wissenschaften, aber auch der Philosophie des Vertrauens und hier nicht zuletzt, sehr aktuell, Fragen von Täuschung und Desinformation. Andreas, sehr herzlich willkommen im FIF-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ehe wir auf den schon angesprochenen brisanten Komplex von Täuschung und Desinformation zu sprechen kommen, würde ich gerne auf das Thema des Vertrauens eingehen. Vertrauen ist ein knappes wie kostbares Gut. Man strebt in Konfliktlagen oder etwa unter zerstrittenen Partnern sogenannte vertrauensbildende Maßnahmen an, sucht also Vertrauen zu schaffen. Und gleichzeitig kann das nur gelingen, wenn man voraussetzt, was geschaffen werden soll. Vertrauen eben. Beste und vernünftige Absichten reichen offenbar nicht, wenn es kein Vertrauen gibt. Eine intrikate, geradezu paradoxale Gemengelage. Was interessiert dich als Philosoph besonders an dem Phänomen?
Meine Antwort würde ich, glaube ich, gerne auf zwei Ebenen geben. Es gibt zum einen eine aktuelle zeitdiagnostische Ebene, auf der Vertrauen eine zentrale Rolle spielt, wie wir auch fast täglich in Berichterstattungen, Zeitungen erleben dürfen. In diesem Kontext geht es dann um Fragen wie Vertrauen in die Wissenschaft, beispielsweise Vertrauen in US-Wahlen als ein aktuelles Thema, aber auch neuere Entwicklungen im Bereich der Technologie sind ganz eng mit Vertrauensfragen verknüpft worden. Wenn wir an die Diskussionen zu KI und Trust, die in der Europäischen Union insbesondere geführt worden sind, denken, gibt es fast keine Woche, in der nicht eine Publikation zu der Frage erscheint, wie können wir Vertrauen in KI verstehen oder sogar schaffen. Also es gibt eine ganze Reihe von zeitgenössischen Herausforderungen, die mit Vertrauen verbunden sind. Philosophisch interessiert mich darüber hinaus aber noch die enge Verbindung, die Vertrauen mit einer ganzen Reihe von sehr bedeutsamen Fragen aus meiner Sicht hat. Das kann beispielsweise das Verhältnis von Vertrauen und Gerechtigkeit betreffen. Eine Diskussion, die inzwischen seit mehreren Jahren darüber geführt wird, inwiefern es Formen sogenannte epistemische Ungerechtigkeit geben kann, die darin bestehen, dass wir Personen aufgrund nicht geeigneter Gründe, nicht relevanter Gründe, zum Beispiel zu wenig oder zu viel Vertrauen schenken. Und dann sehen wir gleich eine ganze Reihe von weiteren Fragen entstehen, die dieses Verhältnis von Vertrauen und Gerechtigkeit betreffen, etwa wie Selbstvertrauen abhängig ist von dem Vertrauen, das andere in uns haben, als kompetente Sprecherinnen, Sprecher beispielsweise. Das ist aber wirklich nur ein Berührungspunkt. Wir könnten in ein ganz anderes Feld, aber auch damit zusammenhängendes Feld gehen, beispielsweise darin, wie Vertrauen anderen Personen einen Freiraum gibt, den sie ohne dieses Vertrauen nicht haben. Und hier wird erneut sofort ein ganz enger Zusammenhang zwischen Autonomie und Vertrauen erkennbar. Es gibt also ganz reiche Bezüge von Vertrauen zu vielen bedeutsamen philosophischen Themen und diese Gemengelage von zeitgenössischer Relevanz und philosophisch dichter Bezüge, die interessiert mich.
Und vielleicht ja nicht nur die philosophie-immanenten Bezüge, sondern auch die Bezüge zu anderen Disziplinen, wenn man daran denkt, dass Vertrauen ja auch thematisch ist in anderen Disziplinen wie der Theologie, Psychologie oder Soziologie. Um bei letzterer anzusetzen, bei Georg Simmel etwa, ist zu Anfang des 20. Jahrhunderts in einer für mich sehr interessanten Wendung die Rede davon, Vertrauen sei ein, ich zitiere, mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen um den Menschen, dem jemand Vertrauen schenke. Man vertraut einem anderen in einer bestimmten Situation, so verstehe ich Simmel, eben weil der vertrauenswürdig ist oder erscheint, ohne aber definitives Wissen darum, dass diesem Vertrauen von Seiten des anderen auch entsprochen wird. Eben deshalb bedeutet Vertrauen ja auch ein Verzicht auf Kontrolle. Gilt dergleichen auch im Blick auf neue Technologien wie die künstliche Intelligenz? Oder gibt es hier nicht vielmehr Anlass, nach Kontrolle und Regulierung zu verlangen? Ich denke daran, dass zum Beispiel Banken, wo KI in der Kundenberatung Einzug hält, sogleich daran erinnern, dass der persönliche Kundenberater dem KI-Assistenten keinesfalls blind vertrauen dürfe. Aufmerksam gemacht worden ist jüngst auch auf die Möglichkeit, dass KI täuscht und lügt. So bekannte Peter S. Park, seines Zeichens Forscher am MIT, er mache sich, ich zitiere aus einem Artikel in der FAZ, große Sorgen, dass wir die von uns geschaffenen KI-Systeme nicht mehr kontrollieren können. Also nochmals, nach langer Rede, wie sieht es um das Vertrauen in diese neuen Technologien aus?
Das ist eine sehr schwierige, voraussetzungsreiche, komplizierte Frage und ich glaube, es ist sinnvoll, sie in drei Schritten zu beantworten. Ich würde gerne mit dem Simmel-Zitat beginnen. Simmel folgt einer nachvollziehbaren Intuition, wenn er annimmt, dass Vertrauen einen mittleren Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen darstellen müsse. Diese Intuition ist schnell erläuterbar. Wenn wir überhaupt kein Wissen über die andere Person haben würden, hätten wir keine Anhaltspunkte, ob wir ihr vertrauen können oder nicht. Wenn wir ein vollständiges Wissen über die andere Person haben würden, müssten wir ihr nicht mehr vertrauen. Das ist der Grundgedanke, denke ich, der Simmel zu dieser Überlegung geführt hat. Und dennoch scheint sie mir, obgleich sie so nachvollziehbar ist, falsch zu sein. Das hängt damit zusammen, dass der Wissensbegriff bei Simmel nicht ausreichend geklärt wird und er daher nicht Alternativen vor Augen hat, die ihn in die Lage versetzen würden, Vertrauen weiterhin zwischen Naivität, dem absoluten Nichtwissen, oder bloßen Prognosen, die durch Evidenz begründet sind, abzugrenzen. Warum sollte aber erstmal dieser Grundgedanke, Vertrauen sei ein mittlerer Zustand, falsch sein? Das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass wenn wir in Vertrauensbeziehungen, insbesondere solchen, in denen wir vertraut, hochvertraut mit anderen sind, uns befinden, wir nicht davon ausgehen, dass es hier einen großen Bereich des Nichtwissens geben würde. Denken wir an Freundschaften, Partnerschaften, erscheint es uns in der Regel sogar, als wenn wir über Gewissheiten verfügen würden, von denen wir zugleich aber irgendwie annehmen, sie könnten in der Reflexion zumindest brüchig werden und sich schnell ändern. Aber wenn wir einem guten Freund, einer guten Freundin sagen würden, ich vertraue dir deshalb, weil ich dich nicht genau kenne, könnte das Irritationen hervorrufen. Mhm. Und es hätte auch, wenn wir Simmels Gedanken folgen würden, die Konsequenz, dass wir denjenigen, die wir besonders gut kennen, mit denen wir langjährige Freundschaften führen, weniger vertrauen könnten als einer Person, die wir nicht gut kennen. Zu dieser Frage ließe sich noch viel, viel mehr sagen. Ich belasse es mal ganz kurz bei diesem Hinweis, dass etwas an dieser Überlegung von Simmel schief scheint, insofern in hochvertrauten Beziehungen wir nicht den Eindruck haben, dass unser Vertrauen begrenzt wird durch die Vertrautheit, die wir mit der anderen Person haben. Jetzt bleibt aber dieses Problem bestehen bei Simmel. Wie lässt sich Vertrauen dann sinnvoll von Naivität, also dem Nichtwissen einerseits oder den bloßen Prognosen auf einer guten Wissensbasis andererseits abgrenzen? Und die Alternative besteht aus meiner Sicht darin zu verstehen, dass es um eine spezifische Art von Wissen geht, die wir über andere haben, wenn wir ihnen vertrauen. Und diese spezifische Art von Wissen besteht darin, dass die anderen nicht bloß Datenpunkte für uns präsentieren, dass sie vertrauenswürdig sind, Datenpunkte, die wir etwa hinter ihrem Rücken auch ablesen könnten. Denken wir, wir beobachten diese Person ohne ihr Wissen und stellen uns dann die Frage, präsentiert sich diese Person so, dass wir ihr vertrauen könnten, sondern dass es für Vertrauensbeziehungen wesentlich ist, dass das Wissen, das wir über die andere Person erworben haben, etwas ist, das sie uns geben möchte, das sie uns präsentieren möchte, weil sie sich auf eine bestimmte Weise zu uns verhalten will. Und sofern wir dem Sinne auffassen, dass die andere Person uns ein Angebot macht, eine bestimmte Form von Beziehung zu führen, können wir verstehen, inwiefern das Wissen, das wir auf diese Weise erwerben, nicht dazu führt, dass Vertrauen aufgrund dieses Wissens zunehmend unmöglicher und unnötiger wird, weil wir ja nun über ein Wissen verfügen, anstelle Vertrauen zu geben zu müssen. Der Gedanke wäre also, das Wissen, um das es geht, ist nicht allgemein Wissen jeglicher Art, sondern Wissen, das durch die andere Person eingebracht wird in die Beziehung und dann aber auch dazu führt, dass es von ihrem Willen abhängt, diese Art der Beziehung mit mir zu führen. Und auch wenn ich das jetzt hier nur skizziere, dadurch ergibt sich ein Ausweg aus dieser Falle, die Simmel zu Recht gesehen hatte. Wenn wir diesen Punkt jetzt aufnehmen, erster Etappenschritt, haben wir aber auch zugleich ein Verständnis für die Frage erworben, wie Vertrauen und Technik miteinander zusammenhängen können. Denn ich hatte jetzt bereits angedeutet, das Wissen, das wir von einer anderen Person haben, der wir vertrauen, ist ein Wissen, das nicht hinter ihrem Rücken erworben worden ist, sondern das in den Intentionen, die sie zu uns hat, in der Weise, wie sie eine Beziehung zu uns führen möchte, erworben worden ist und davon abhängt. Und das kann Technik offensichtlich nicht leisten, weil Technik nicht über Intentionen verfügt wie Personen und daher auch nicht eine normative Gestaltung der Beziehung, die sie zu uns haben möchte, wählen kann, sich dafür entscheiden kann. Das begrenzt also in einem gewissen Sinne von vornherein die Möglichkeit dafür, dass wir sagen könnten, wir vertrauen Technik in einer Weise, wie wir anderen Personen Vertrauen schenken können. Und dennoch, ich bleibe nochmal bei diesem zweiten Schritt, führt es aus meiner Sicht nicht dazu, dass wir auf eine sinnvolle Rede vom Vertrauen in Technik komplett verzichten müssten. Sie ist aber daran gebunden, dass wir dieses Vertrauen in Technik in einer Weise verstehen, dass die Technik, die dabei entstanden ist, auf eine Weise entwickelt und gestaltet worden ist, in der das, was in einer Vertrauensbeziehung wesentlich ist, beachtet worden ist. Das ist jetzt wiederum erstmal ganz abstrakt und ich versuche das jetzt Schritt für Schritt ein bisschen konkreter zu machen. In einer Vertrauensbeziehung kommt es uns darauf an, dass die andere Person vertrauenswürdig ist und diese Vertrauenswürdigkeit zeigt sich daran, dass sie bestimmte, wir könnten jetzt auch sagen, Werte, die wesentlich in bestimmten Situationen für uns sind, deswegen nicht verletzen möchte, weil wir in einer Vertrauensbeziehung zueinander sind. Und das führt zu dem Gedanken, dass Vertrauenswürdigkeit nicht ein Wert neben anderen Werten ist, sondern so etwas wie die Einheit der Werte darstellt. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Person vertrauenswürdig ist, vertrauen wir darauf, dass sie zum Beispiel ehrlich ist. Wenn wir davon ausgehen, eine Person ist vertrauenswürdig, vertrauen wir, wenn es relevant ist, zum Beispiel darauf, dass sie fair ist, dass sie sozial mutig ist, wenn es darauf ankommt, dass sie freundlich ist, wenn es darauf ankommt. Und das ist dieser Grundgedanke. Vertrauenswürdigkeit richtet sich eigentlich auf andere Werte, sodass wir nicht sagen könnten, eine Person ist vertrauenswürdig, wenn sie nicht diese anderen Werte oder Tugenden erfüllen würde, um die es in der Vertrauenswürdigkeit jeweils geht. Warum führe ich das alles ein? Nun, weil ich sagen würde, wenn es um die Frage geht, ob Technik vertrauenswürdig ist, dann könnten wir diese Frage so beantworten, dass analog zu Personen Technik dann vertrauenswürdig ist, wenn sie die anderen Werte, um die es in einer jeweiligen Situation geht, die jeweils relevant sind, erfüllt. Zum Beispiel verlässlich zu sein, zum Beispiel nicht manipulativ zu sein, zum Beispiel fair mit Blick auf mögliche Entscheidungen zu sein. Das heißt, dieser Gedanke einer Einheit, die durch die Rede von der Vertrauenswürdigkeit ausgedrückt würde, würde darauf zielen, dass andere Werte von der Technik beachtet und erfüllt werden und dass sie Anlass gewesen sind, in der Gestaltung der Technik, dass diese Technik so und nicht anders aussieht. Und dadurch ergibt sich für mich eine relativ überschaubare und auch relativ unverfängliche Rede von der vertrauenswürdigen Technik. Das ist nämlich eine solche, bei der wir sagen, die Werte, auf die es ankommt, die sie vertrauenswürdig macht, die sind für die Gestaltung dieser Technik relevant gewesen und werden von ihr erfüllt. Und wir müssen der Technik dafür keinen Personenstatus zuschreiben, sondern können ganz analog, wie wir sagen können, eine Regel kann gerecht sein, sagen, Technik kann vertrauenswürdig sein, sofern sie Privacy-Aspekte, Verlässlichkeitsaspekte, Fairness-Aspekte versucht zu erfüllen und tatsächlich aus unserer Sicht zu einem hohen Grad erfüllt. Das wäre der zweite Schritt in dieser Etappe, die du mit deiner Frage angesprochen hattest. Deswegen ist diese Frage so kompliziert, weil man sehr viel erstmal, glaube ich, klären muss, um sie zu beantworten. Der dritte Punkt ist nun der, der durch diesen Kontrapunkt angesprochen wird. Vertrauenswürdige Technik zielt ja darauf, dass solche Werte erfüllt werden von Technik, die jeweils für uns relevant sind in Handlungssituationen. Nun ist aber interessanterweise die Geschichte der Technik nicht bloß eine Geschichte von Tugenden, die Technik erfüllen soll, sondern zugleich auch eine Geschichte, in der Techniken entwickelt werden, um andere zu täuschen, zu manipulieren, listreich zu verführen zu Handlungen, die sie nicht vollziehen wollten und ähnliches. Und die Schwierigkeit, der wir gerade begegnen, ist nun, dass wir mit KI eine Technologie entwickelt haben, die in extrem vielen Anwendungsbereichen eine Rolle spielt, die zudem sprachanaloge Verhaltensweisen zeigt. Und Sprache ist eines der bedeutendsten Bereiche, in denen wir andere täuschen können. Lügen sind in der Regel eng an Sprache gebunden. Das meiste, was wir von der Welt wissen, haben wir dadurch erfahren, was andere uns über die Welt erzählt haben. Und insofern sind die Täuschungsmöglichkeiten allein durch die Sprachmächtigkeit oder sprachanaloge Erscheinung von KI sehr groß. Hinzu treten aber, dass Bereiche mehr und mehr zu Fragen der Bezeugung werden. Dazu muss ich ganz kurz diesen Begriff erläutern. Denn Zeugenschaft in der Philosophie bedeutet nicht primär die Person, die vor Gericht erscheint und Auskunft über den Sachverhalt gibt, sondern Bezeugungen in der Philosophie betreffen alle Redesituationen, in denen jemand zu mir spricht und ich nicht in der Lage bin, aufgrund eigener Erfahrung, eigenen logischen Nachdenkens zu entscheiden, ist das, was die Person mir hier sagt, wahr. Das bedeutet, Zeugenschaften, Bezeugungen finden wir dort, wo jemand uns sagt, wann der nächste Bus abfährt, wie lange die Postfiliale offen hat, ob es einen Klimawandel gibt, wer die letzten Wahlen gewonnen hat, was gerade in der Ukraine passiert. Und das ist ein immens, immens großer Bereich, in dem wir nicht aufgrund eigener Erfahrung in der Lage sind, zu entscheiden, ist das, was uns gesagt wird, wurde wahr. Fotos, Videoaufnahmen gehörten bislang nicht zum Bereich der Bezeugung, weil die Person, die diese Aufnahme erzeugt hat, in der Regel in der gleichen Beobachterrolle mit Blick auf ein Foto, mit Blick auf eine Videoaufnahme gewesen ist. Sie konnte darin Neues entdecken, sofern sie das, was darin gezeigt wird, nur sehr begrenzt intentional hervorbringen konnte. Sie konnte den Fokus setzen, aber das, was darin erscheint, war entweder dort oder nicht, oder es konnte der Eindruck erzeugt werden, es wäre dort gewesen. Nun gewinnen aber Fotos und Videos mehr und mehr einen Bezeugungscharakter, weil sie zunehmend leichter erzeugt werden können und sich daher nicht mal auf diese Evidenz, die sie natürlich auch begrenzt zuvor, aber doch in einem stärkeren Maße als heute noch hatten, darauf berufen konnte. Das zeigt das Foto, das zeigt die Videoaufnahme. Und wir sehen bereits, wie das in den US-amerikanischen Wahlen genutzt wird. Entweder um etwas zu zeigen, was dort nicht passiert ist, oder indem gern Politiker sich rausreden wollen, was auf einem Foto zu sehen ist, was auf einer Tonaufnahme zu hören ist, ist gar nicht wahr. Das ist ein Fake, der durch KI entstanden ist. Und insofern gewinnen auch diese Medien mehr und mehr Bezeugungscharakter. Vielleicht das erstmal, um den riesigen Eisberg, den du gerade angesprochen hattest, ein bisschen sichtbarer zu machen.
Wir werden auf den Eisberg wahrscheinlich nochmal zurückkommen müssen. Vielleicht zunächst nochmal ein Blick auf deine Arbeiten. die adressieren direkt die Frage nach Vertrauen im digitalen Raum auch. Verbinden Fragen des Technischen auch mit der Theoriegeschichte des Vertrauens. Was macht Letztere interessant, gerade für die von dir ins Visier genommenen technischen Probleme, die jetzt ja auch schon angeklungen sind?
Ja, die Theoriegeschichte von Vertrauen ist deshalb für mich so interessant, weil sie mit dem, was wir dort epistemische Theorien von Vertrauen nennen, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, nämlich genauer mit David Hume, einem schottischen Philosophen, beginnt. Und diese epistemischen Theorien von Vertrauen begreifen das Vertrauens- oder auch Zeugenschaftsproblem selber als ein Wissensproblem. Das heißt, sie gehen davon aus, wenn wir uns vor die Situation gestellt sehen, ob wir anderen beispielsweise bei Bezeugung Glauben schenken sollen oder nicht, dann müssen wir das richtige Wissen über diese anderen erwerben, um auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen. Diese Theorieform ist nun ausgerechnet jene, die in den aktuellen Versuchen mit den Täuschungsmöglichkeiten von KI umzugehen, Desinformation zu bekämpfen, die zentrale Rolle übernommen hat. Das heißt, wenn in der Gegenwart KI-Anwendungen entwickelt werden, die Manipulationsversuche durch KI erkennen sollen, dann steckt darin genau die Idee, wir können das Vertrauensproblem durch die richtige Art der Erkenntnis lösen, nämlich indem wir Modelle entwickeln, die beispielsweise Desinformation, Fake News automatisch erkennen können und als solche dann auch ausweisen können. Die Theoriegeschichte ist aber nicht nur deshalb interessant, weil die epistemischen Versuche heute die dominanten Zugänge zum Umgang mit Desinformation sind, sondern weil die Defizite, die die epistemischen Theorien von Vertrauen aufweisen und die mit Blick auf Hume, diesen schottischen Philosophen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, bekannt sind, auch diese Versuche mit Desinformation umzugehen, belasten und betreffen. Was meint das? Mit Blick auf Hume hat beispielsweise der australische Philosoph Cody gezeigt, dass wir uns sehr schnell in Vertrauenszirkeln bewegen, wenn wir versuchen, das Vertrauensproblem als ein Wissensproblem zu lösen. Was ist mit Zirkeln gemeint? Nun, Humes Gedanke war, wir könnten aufgrund eigener Erfahrung einschätzen, wie vertrauenswürdig andere sind. Das ist aber eine sehr, sehr begrenzte Verfahrensweise, denn in der Regel haben wir es mit Bezeugungen anderer zu tun, denen wir nicht persönlich begegnet sind, von denen wir gar nicht wissen, wer es die vielleicht sind. Und wir haben auch keine Möglichkeit, in den allermeisten Fällen durch eigene Erfahrung zu entscheiden, ist das, was sie uns sagen oder was sie behaupten, wahr oder nicht wahr. Was wir stattdessen häufig machen, ist, wir bewerten die Vertrauenswürdigkeit von Bezeugungen durch die Vertrauenswürdigkeit anderer Bezeugungen. Wir vertrauen anderen Bezeugungen, die sagen, das ist ein glaubwürdiger Zeuge oder nicht. Und das ist eines der Defizite der epistemischen Theorien, dass wir das Vertrauensproblem nicht allein durch Wissen lösen können, sondern das Vertrauen für die Bewertung des behaupteten Wissens selber wiederum eine Rolle spielt. Und aus diesen Zirkeln kommen wir nicht heraus, und das ist besonders schwerwiegend in den Fällen, in denen Gesellschaften zunehmend polarisiert sind, sodass die Möglichkeiten eines Ausgleichs, einer Verständigung schwieriger werden, weil wir uns dann eben in Zirkeln bewegen, die symmetrisch sich zueinander verhalten in der Ablehnung und Befürwortung von anderen Personen.
Was ich in meiner Eingangsfrage angesprochen habe, wir versuchen zu schaffen, was wir eigentlich voraussetzen müssen, eben
Genau, ja,
Vertrauen.
ganz genau, genau. Und das ist dann so schwierig, wenn wir es mit zunehmend verhärteten, polarisierten Auseinandersetzungen zu tun haben.
Ich möchte gerne auf das schon angesprochene Problem zurückkommen, dass KI auch täuschen kann, dass Desinformation gezielt eingesetzt werden kann und auch wird, um Massen für eine bestimmte Sicht, aktuell prominent Israelfeindlichkeit und Antisemitismus, zu mobilisieren, den Ausgang von Wahlen wie in den USA zu manipulieren oder gar Krieg zu führen. Moderne Gesellschaften haben, wie du schreibst, einen höheren Bedarf an Vertrauen, zugleich jedoch nehmen die technologischen Möglichkeiten der Täuschung zu. Was wären aussichtsreiche Strategien im Umgang mit diesem Problem? Wenn es denn so ist, dass, wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen war, im Zeitalter von Deepfakes keiner keinem mehr vertrauen kann.
Wiederum eine extrem komplexe Frage, die ich auch im besten Fall nur punktweise beantworten kann. Es gibt aus meiner Sicht drei Strategien, die zielführend sind, von denen aber jede bestimmte praktische Limitation aufweist. Die erste Strategie im Umgang mit Desinformation besteht tatsächlich in den eben schon angesprochenen epistemischen Ansätzen, die weiterhin wichtig für uns sein werden, die aber die Begrenzung haben werden, dass beispielsweise KI-Anwendungen, die Fake News automatisch detektieren sollen, selber daran gebunden sind, dass die Personen, die mit solchen Kennzeichnungen dann konfrontiert werden, den KI-Anwendungen Vertrauen schenken, dass diese richtig arbeiten, richtig operieren und nicht selber einen politischen Bias beispielsweise aufweisen. Dennoch ist es eine wichtige Strategie, durch Faktenchecks oder automatische Detektoren auf die vielfältigen Manipulationsversuche zu reagieren. Es bietet sich aber an, zwei weitere Strategien zumindest in den Blick zu nehmen und auch zu testen, inwiefern sie wirksam sein können. Die zweite Strategie wären aus meiner Sicht normative Ansätze mit Desinformation umzugehen. Denn wenn wir uns auch hier nochmal ganz kurz den US-amerikanischen Bereich ansehen, ist einfach überwältigend deutlich geworden, wie unterschiedlich diejenigen, die beispielsweise behauptet hatten, dass die letzte US-Präsidentschaftswahl manipuliert worden sei, in der Öffentlichkeit geredet haben und wie sie vor Gericht geredet haben. Was hat sich da verändert? Nun, das normative Setting, die Last, Falschaussagen zu machen, ist eine ganz andere vor Gericht als in der Öffentlichkeit. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Zugang zu diesem Thema, denn zu Recht besteht dann sofort die Frage, was ist eigentlich eine angemessene, normative Gestaltung von kommunikativen Räumen mit Blick auf die Gefahr, dass wir politische Zensur oder andere Formen des Bias dadurch einführen. Und es geht mir auch nicht, wenn ich von einer normativen Gestaltung des Umgangs mit KI spreche, allein um rechtliche Fragen, sondern darum, dass kommunikative Räume ohnehin gestaltet werden und diese Gestaltung Folgen dafür hat, was wir sagen und wie wir es sagen. Und diese Gestaltung erfolgt unter bestimmten Wertentscheidungen, die getroffen werden. Ich gebe mal zwei Beispiele, die das ein bisschen erläutern. Der US-amerikanische Philosoph Siti Nguyen hat in einem ganz wunderbaren Aufsatz diskutiert, wie Twitter, heute X, den politischen Diskurs, wie er es ausdrückt, zu gamifizieren scheint. Was ist dabei gemeint? Nun, Nguyen hat eine Philosophie der Spiele entwickelt, die von dem Gedanken ausgeht, dass wir in Spielen eigentlich virtuelle Handlungsumgebungen schaffen, die aber auf bestimmte Weise in ihrer Komplexität reduziert sind, nämlich mit Blick darauf, um welche Werte es bei den Handlungen geht. In Spielen ist ganz klar, wenn du Scores haben möchtest, musst du dies oder Folgendes erreichen. Und insofern gibt es hier eine Reduktion der Komplexität, als klar ist, um welche Werte es geht, welche relevant sind. Die Spielregeln geben das vor. Und wie gut jemand in der Regel einen bestimmten Wert erfüllt hat, auch das ist durch die Spielregeln in der Regel klar definiert. Wenn er nun davon spricht, dass Twitter den politischen Diskurs gamifiziert, so meint er, dass die Einführung von Scoring-Mechanismen in diesem Bereich dazu führt, dass Personen in dem, was sie sagen und wie sie sprechen, sich so die theoretische Überlegung daran zu orientieren beginnen, wofür sie Scores bekommen, also Likes oder Follows oder Retweets. Und daher besonders das, sagen und es auf eine Weise sagen, von dem sie ausgehen, es wird mehr Likes erzeugen. Also mehr Punkte sozusagen in dieses Spiel bringen. Und das ist eine normative Gestaltung des kommunikativen Raums, die nicht alternativlos ist, denn wir könnten ja uns auch überlegen, dass wir Punkte dafür vergeben, wie gut die Verständigungsabsicht wäre, wie gut ein Gespräch darauf abzielt, präzise zu sein. Das heißt, wir erleben ohnehin schon eine normative Gestaltung dieser kommunikativen Räume, die große Auswirkungen darauf hat, wie wir politisch miteinander sprechen. Und die Frage ist, wollen wir es ganz Unternehmen wie Twitter oder Meta oder anderen überlassen oder sollte das nicht vielleicht Teil der Community selbst sein? Insofern, zweiter großer Bereich, wie können wir die normative Gestaltung und den normativen Umgang mit Desinformation verbessern? Der dritte Bereich ist der, in dem wir Desinformation nicht allein als ein epistemisches oder normatives, sondern insbesondere als ein soziales Problem verstehen. Als eines, in dem es darum geht, wie wir Beziehungen zu anderen führen. Und auch dafür gibt es ganz interessante empirische Studien, beispielsweise von Soziologen, die sich mit niederländischen Personen über längere Zeit in Interviews ausgetauscht haben, die viele konspirative Theorien im Internet verbreitet haben. Und dabei wurde deutlich, wie stark bestimmte soziale Wunden, soziale Formen der von den anderen als Nicht-Anerkennung erlebten Situationen dazu führten, dass für sie das, was wir als Konspiration, als Verschwörungstheorie verstehen, für sie auf einmal relevant wird. Es gibt dort Kämpfe um ein Oben und Unten, um ein Ausgegrenztsein. Und insofern hat, glaube ich, die Frage, wie wir mit Desinformation umgehen, ganz viel damit zu tun, wie wir unsere sozialen Verhältnisse führen und gestalten. Und das ist eine Frage, die nicht rein epistemisch oder nicht alleine normativ zu führen ist, sondern die ja in ganz anderer Weise nochmal den Blick für das Problem verschiebt. Und das scheint mir aber auch ganz wesentlich für die Frage des Umgangs mit Desinformation zu sein.
Fälle von Täuschung und Betrug durch KI gibt es auch im Wissenschaftssystem. Die Rede ist von einer systematischen Verschmutzung des wissenschaftlichen Publizierens durch KI. Ich habe eine Zahl neulich gelesen, 11% der Publikationen weltweit sollen tatsächlich gefälscht sein, also durch KI gefälscht. Welchem Intermediär, welchem Großverlag kann man eigentlich trauen oder noch vertrauen? Beziehungsweise wo liegen hier Möglichkeiten, Vertrauen zu schaffen?
Ich denke, dass diese Frage des angemessenen Vertrauens in wissenschaftliche Publikationen uns eigentlich vor den Hintergrund der eben schon genannten Strategien dazu führen muss, dass wir verstehen, dass wir es nicht allein epistemisch lösen können. Wir können Anreize schaffen, in dem Sinne, dass Journals eine bestimmte Kennzeichnung erhalten, sofern sie zum Beispiel von einer wissenschaftlichen Community anerkannt werden. Wenn es eine Kennzeichnung geben würde, könnte das zumindest ein Stück weit dabei helfen, in der Öffentlichkeit einen klaren Blick dafür zu bekommen, dass bestimmte Journals zwar wissenschaftlich erscheinen mögen, aber in einer wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht als wissenschaftliche Zeitschriften, Verlage anerkannt werden. Es bleibt aber weiterhin dran gebunden und deswegen komme ich nochmal zurück darauf, dass diese Zirkelproblematik uns weiter beschäftigen wird. Es wird nämlich dann nur für diejenigen, die Vertrauen in diese Kennzeichnung haben, eine Rolle spielen und nicht etwa eine Auszeichnung dafür sein, zu sagen, ja, das ist nur die Mainstream-Wissenschaft. Die wirklichen wissenschaftlich wertvollen Publikationen, die sind in den scheinbar als heterodox erscheinenden Journals zu finden. Dennoch glaube ich, so eine Kennzeichnung oder zumindest eine gewisse Sensibilisierung für die Existenz von nicht bloß Webseiten, sondern Publikationen, die wissenschaftlich erscheinen wollen, ohne es zu sein, ist in der Öffentlichkeit vielleicht nicht sehr weit bekannt. Die Öffentlichkeit ist nicht sehr vertraut damit und insofern würde das sicherlich eine partielle Hilfe sein, das bekannter zu machen. Die andere Frage ist aber, Was machen wir mit denjenigen, die wir auf diese Weise nicht erreichen, weil sie zum Beispiel davon ausgehen, der wissenschaftliche Mainstream ist eben derjenige, der selber verblendet ist und ähnliches. Und insofern gehe ich davon aus, da müssen andere Strategien auch, wie unsere Gesellschaft soziale Verhältnisse gestaltet, eine Rolle spielen für diesen Umgang. Und zuletzt, wir werden wahrscheinlich auch darauf setzen müssen, dass wir präventiv darauf achten, dass unsere Gesellschaft sich nicht zu stark polarisiert.
Der Rat für Informationsinfrastrukturen, RFII, hat bereits in einer Publikation aus dem Jahre 2019 die Frage gestellt, wie man, ich zitiere, Forschungsdaten, die frei zirkulieren, überhaupt wirksam vor Manipulation und Sabotage, wie umgekehrt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor der versehentlichen Rezeption von digital erzeugten Falschinformationen schützen kann. Das uns vertraute und wichtige Leitbild der Openness könnte, so die weitergehende Mahnung, ziemlich erschüttert werden. Das sind gewiss keine so schönen Aussichten, aber doch Probleme und Gefahren, über die man reden muss, anstatt sie zu verschweigen oder schönzureden. Was sagt der Vertrauensexperte dazu?
Du hast ja ganz zu Recht so einen gewissen Zweifel angemeldet, dass dieser zentrale Wert oder diese Leitidee der Openness die letzte Auskunft mit Blick auf Fragen der Vertrauenswürdigkeit von Wissenschaft und auch Vertrauenswürdigkeit von Daten und den Umgang mit Daten sein kann. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, sich zu Beginn erstmal an zwei Bereichen zu orientieren und zu sagen, wie könnten wir innerhalb der Wissenschaft den Umgang mit Forschungsdaten so gestalten, dass eine möglichst große Manipulationssicherheit oder Freiheit von Manipulationsgefahren mit Daten gegeben ist. Und dafür würde es in der Tat darauf ankommen, technische epistemische Verfahren zu entwickeln. Also so etwas analog zu Wasserzeichen, die anzeigen, dass Daten nicht verändert worden sind, von wem sie erzeugt worden sind, wann, wie sie in der Zwischenzeit archiviert worden sind und ähnliches. All das könnte in Metadaten oder mit anderen Verfahren so gekennzeichnet werden, dass eine größere Verlässlichkeit für den Wissenschaftsbereich selber bestehen würde. Die zweite Frage ist, wie gehen wir jetzt mit dem Verhältnis von Öffentlichkeit und Forschungsdaten um? Da würde wahrscheinlich die Auszeichnung von Daten nur begrenzt helfen, insofern wir darauf setzen müssten, dass Personen, die im Netz auf Forschungsdaten stoßen und sich dann fragen, sind die authentisch oder nicht, nicht nur davon wissen müssten, dass es eine beispielsweise mögliche Kennzeichnung der Daten gibt bezüglich ihrer Authentizität, sondern sie müssten das auch einschätzen können, damit umgehen können und wir würden wahrscheinlich schnell an bestimmte Grenzen stoßen. Zudem kommt hinzu, dass wer mit Forschungsergebnissen manipulieren möchte, das auf nahezu beliebige Weise jederzeit machen kann. Vor vielen, vielen Jahren hatten, ich glaube, es waren kanadische Statistiker, gezeigt, wie man, wenn man auf nicht saubere Weise mit Statistiken umgeht, relativ beliebige Hypothesen durch statistische Daten begründen kann. Das Beispiel von diesen Statistikern war, dass man dann einen Zusammenhang zwischen dem Sternbild, in dem jemand geboren worden ist, und bestimmten Krankheiten, die eine Person im Laufe ihres Lebens vielleicht erleiden wird, herstellen könnte. Und dieses Beispiel war mit Absicht gewählt worden, um zu zeigen, wie man vorsichtig sein muss im Umgang mit statistischen Daten. Eine große Tageszeitung hatte daraus die Schlagzeile damals gemacht: Wissenschaftler zeigen, so bestimmen die Sterne unsere Gesundheit. Und dagegen helfen natürlich Kennzeichnungsmöglichkeiten und so weiter überhaupt nicht. Da muss man sicherlich nochmal zu diesen anderen Strategien, normativen, sozialen Strategien zurückkommen, die dafür eine Rolle spielen. Du siehst aber sofort, wie begrenzt meine Antwort eigentlich hierauf ist, weil es nochmal zu diesem Eisberg zurück, und ich hoffe, wir sind nicht auf die Titanic gerade, eben noch viel, viel mehr zu entdecken und auch zu klären gilt, wie wir mit solchen Fragen umgehen. Epistemische spielen
Ja.
dafür eine Rolle, aber sie werden nicht ausreichen.
Ein weites Feld, das ist auf jeden Fall klar geworden. Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dieses Gespräch.
Vielen Dank dir. Danke für die interessanten Fragen.